Herzlich willkommen hier zum Vortrag Miro Miro. Mein Name ist Carsten Strothmann und ich arbeite für die Firma Man & Mice in Island. Das sind DNS-Spezialisten, die machen das seit 1995. Ich selber mache das seit 97 und bin heutzutage hauptsächlich im Trainingsbereich tätig, und zwar für eben gesagte Man & Mice und auch für die Firma ISC. Das sind die Leute, die den Bind-Name-Server machen. Und ich habe da einen Blog, dnsworkshop.org, da findet ihr die Folien hinterher auch. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben. Worum geht's? Es geht um DNS, das sei mal vorausgesandt. Und seit ungefähr einem Jahr sieht man im Internet vermehrt eine bestimmte Angriffsart. Ein Denial-of-Service-Angriff, der wird Reflection-Attacke genannt oder auch Amplification-Attack genannt. Und im März gab es einen ganz großen Angriff, nämlich auf Spamhouse, und der hat sogar in die Medien geschafft. Also hier ist CNET und da waren dann auch noch ein paar andere. Und sogar Spiegel hat es berichtet und andere Medien in Deutschland haben es berichtet, und es hieß so, das Internet wäre knapp am Umkippen gewesen und wir sind knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt. So schlimm war es nicht, aber schlimm genug. Gerade schlimm genug für die Leute, die unter so einer Attacke zu leiden haben, wie in diesem Fall halt Spamhouse. Aber es hat auch schon etliche Kunden getroffen und auch Privatanwender getroffen, die solche Attacken gesehen haben. Ich muss euch auch ein bisschen enttäuschen, wenn ihr hier hingekommen seid, um zu lernen, wie ihr überlebt so eine Attacke. Das ist sehr schwierig. Was ich euch hier erzählen möchte, ist, wie man solche Attacken verhindert und wie sie zustande kommen. Wenn so eine Attacke erstmal läuft und man selber derjenige ist, der die Attacke abbekommt, dann kann man ganz wenig tun. So, es geht ums DNS. Und ganz kurz, DNS, das ist ja dieser Dienst im Internet, der nimmt Namen und der wandelt die in IP-Adressen. Ja, ganz modern mit IPv6 zum Beispiel. Dazu wird DNS aber heutzutage für mehr benutzt. Ja, es ist ein Dienst, um herauszufinden, wo sich ein bestimmter Service, ein Dienst unter einer Domain befindet. Das Ganze wird aber auch als Vertrauenssystem verwendet heutzutage. Zum Beispiel, wenn man einfache SSL-Zertifikate bestellt, dann wird eine Abprüfung über eine E-Mail gemacht, und diese E-Mail muss halt korrekt ausgeliefert werden, und im Grunde wird da geprüft, ob derjenige, der das SSL-Zertifikat bestellt, auch Kontrolle über die Domain hat und seinen MX-Record richtig gesetzt hat. Da wird DNS als Trust-System verwendet. Und hin und wieder wird es auch als Reputation-System verwendet, zum Beispiel im Fall von DNS-Blacklisten, wie wir das bei Spamhouse gesehen haben. Wo ist jetzt das Problem in DNS? Ja, einige Leute sagen, ein DNS-Problem, was könnte das sein? Ja, es ist ein kleines Problem und es ist auch kein neues Problem, weil das Problem existiert, seitdem es DNS gibt, seit 1983. Und es ist bis vor ungefähr ein, zwei Jahren zwar den Experten bekannt gewesen, aber irgendwie die Angreifer, die Leute, die Kriminelles vorhaben, haben dieses Problem nicht wirklich realisiert. Ja, wir haben da schon, in meinen Schulungen habe ich da seit 1999 drüber gesprochen, dass dieses Problem existiert und wie man sich davor ein bisschen schützen kann. Aber Angriffe haben wir so im großen Stile nie gesehen. Manchmal so ein paar kleine, aber so seit zwei Jahren gibt es wirklich massive Angriffe. Um das zu verstehen, was da passiert, gucken wir uns mal gerade an, wie DNS funktioniert. Hier ist ein Client-System, das möchte auf eine Webseite gehen. Benutzer tippt die URL ein in den Browser, Rechner macht eine DNS-Anfrage an den lokalen Caching-Server. Der lokale Caching-Server geht hin zu den Root-Name-Servern, kriegt eine Antwort zurück. Diese Antwort ist nicht die endgültige Antwort, sondern ist erstmal nur eine Weiterleitung. Hey, ich weiß nicht, was du da haben willst. Ja, du fragst hier nach strothmann.de, aber ich weiß, wo DE ist. DE ist da drüben. Diese Adresse da, geh mal zu DE. Ja, fragt er die DENIC, DE-Server, die geben auch zurück, weiß ich nicht, aber ich weiß, strothmann.de ist da drüben irgendwo im Rechenzentrum, geh mal dahin und frag den. Dann geht die Frage entsprechend an den sogenannten autorativen Name-Server, DNS-Server für die Domain, und der gibt die endgültige Antwort zurück und die geht zurück zum Client-System und der Browser kann die Webseite aufmachen, weil er jetzt die IP-Adresse weiß zu der Webseite. Anhand der Dicke dieser Pfeile kann man jetzt schon erkennen, wo das Problem liegt. Nämlich im DNS sind generell alle Antworten größer als die Anfragen. Das heißt, so eine Anfrage, hallo, welche IP-Adresse hat denn XYZ, die ist nur ein paar Byte groß. Die Antwort kann aber viel, viel größer sein. Und das gucken wir jetzt mal gerade an. Hier ist eigentlich die Anfrage und die Antwort in einem TCP-Dump zu sehen. Die Anfrage nach einer IPv6-Adresse für www.strothmann.de ist 45 Byte groß, ist also gar nichts. Und die Antwort hier ist 159 Byte groß. Das ist schon größer, aber das alleine könnte man noch nicht ausnutzen für ein Problem, für eine Attacke. Die Antwort hier ist ungefähr 3,5 Mal so groß wie die Anfrage selber. Aber es gibt ganz spezielle Anfragen, die machen das größer. Wo kommt die Größe jetzt her? Was wir hier sehen, ist die Anfrage. So sieht ein DNS-Paket aus bei der Anfrage. Das sind die 45 Byte und das ist die Antwort. In der Antwort ist die gesamte Anfrage immer mit drin. Das heißt, diese 45 Byte Anfrage, die ist immer mit drin und die Antwort kommt halt noch dazu. In der Antwort findet sich die Antwort selber, das ist die gesamte Answer-Section. Und dann gibt es noch eine Authority-Section, die sagt mir, wo kommt die Antwort denn her. Und möglicherweise gibt es noch eine Additional-Section, die gibt dem System, das angefragt hat, noch weitere Informationen, falls notwendig. Und das macht es so dick. So, hier haben wir jetzt eine andere Anfrage und das ist eine Anfrage, die wir bei den einfachen Versionen dieses Angriffes sehr häufig sehen. Das ist nämlich nach einer Anfrage zu der Domain isc.org. Das sind die Leute, die den Bindname-Server machen. Vom Typ Any. Das heißt, da wird nicht nach einer bestimmten IP-Adresse gefragt, sondern es wird gefragt, gib mir doch alles, was das DNS kennt, zu diesem Namen. Und das ist bei isc.org eine ganze Menge. Die Anfrage hier ist 36 Byte nur groß. Ja, der Name ist halt kleiner als strothmann.de, ist nur isc.org, deswegen 36 Byte. Aber die Antwort ist 3169 Byte groß. Und das ist schon eine Vergrößerung um 88. Das heißt, die Antwort ist 88 Mal so groß wie die Anfrage. Wann wird das zum Problem? Gut, hier ist vielleicht der Angreifer und der sendet so eine Anfrage. Und im Internet, DNS ist UDP-Kommunikation, da wird keine Sitzungsverbindung aufgebaut, sondern es wird einfach nur ein Paket rausgeschickt und man hofft, dass irgendwie eine Antwort zurückkommt. Es wird keine Sitzung aufgebaut wie bei TCP. Insofern ist es sehr einfach, die Absenderadresse zu fälschen, das heißt die Absender-IP-Adresse. Und hier sendet der Angreifer eine DNS-Anfrage ab, sagt aber, also packt nicht seine eigene IP-Adresse in den Absender des IP-Paketes, sondern packt die Adresse dieses Opfers da rein. Der DNS-Server hier im Internet, der arbeitet jetzt an dieser Anfrage, sucht die Antwort raus und sendet dann die Antwort runter an die Zieladresse. Die Zieladresse, die in der Anfrage steht. Weil der DNS-Server hier kann nicht sehen, ob das jetzt eine korrekte IP-Adresse war, also das heißt wirklich die IP-Adresse von der Maschine, die es losgeschickt hat, oder ob das irgendeine andere Adresse ist. Und diese Art von Spoofing, das heißt die Absender-IP-Adresse einfach beliebig festzulegen, ist sehr, sehr simpel im UDP. Bei einem System ist das noch kein großes Problem. Ja, aber im Internet gibt es halt Hunderttausende DNS-Server und ganz viele, die falsch konfiguriert sind. Und jetzt kann der Angreifer hingehen, schickt nicht nur eine Anfrage, sondern schickt einfach simultan tausende Anfragen. Er sucht sich halt über einen Scan im Internet ganz viele DNS-Server, die falsch konfiguriert sind, mit denen man dieses Spiel machen kann. Und dann sendet er simultan diese Anfrage. Und das geht selbst, weil die Anfragen selber so klein sind, kann man das selbst mit einem DSL-Anschluss machen. Man muss also keine große Leitung dafür haben. Und hier beim Opfer, da prasseln dann plötzlich sowas wie 3 Gigabit an Daten rein. Und das haut dem Opfer die Netzwerkverbindung zu. Und da hilft keine Firewall, da hilft auch nicht irgendwie, dass der Server, der dahinter ist, sehr performant ist, weil einfach die Netzwerkverbindung ist zugepult. Und das ist das große Problem. Und es sind DNS-Antworten, die kommen aus dem Internet von ganz verschiedenen DNS-Servern. Das heißt, da kann man auch keine Firewall-Regel für definieren. weil dann würde ich ja DNS blocken von allen. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommen, sondern das kommt irgendwie von überall her. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, ha, das ist alles wegen dem DNSSEC. DNSSEC, diese Sicherheitserweiterung im DNS, die gerade ausgerollt wird seit ein paar Jahren, die machen die DNS-Anfragen größer. Und hier sieht man so, das ist so die Kurve, wie gut DNS im Internet ausgerollt wird. Das hier ist Januar 2006, das ist Januar dieses Jahr und man sieht, das geht stetig ab und das hier ist logarithmisch. Man sieht also, DNSSEC ist relativ erfolgreich, kann man sagen. Da wird sehr viel gemacht. Und es ist wahr, dass DNSSEC-signierte Zonen größere Antworten liefern. Ja, und jetzt, seit DNSSEC ausgeliefert oder ausgerollt wird im Internet, ist dieses Problem mit den großen Antworten mehr ins Rampenlicht gerückt. Aber das Problem besteht vorher und das besteht auch ohne DNSSEC. DNSSEC macht diese Angriffe einfacher, aber auch ohne DNSSEC wären diese Angriffe möglich. Ja? Also DNSSEC ist nicht das Problem, es hilft uns aber auch nicht in diesem Fall. In diesem Spiel, was wir eben gesehen haben, gibt es drei Personen, die mitspielen. Es ist einmal der Angreifer, der die Daten sendet. Es ist der DNS-Server im Internet, der die Daten reflektiert. Ja, wir haben das eben in dem Bild gesehen, einer sendet die Daten und es wird reflektiert und an eine andere Maschine werden die Antworten gesendet. Deswegen nennt sich das Ganze Reflection Attack, weil diese DNS-Server im Internet wie einen Spiegel reagieren. Jemand anders schickt und dann werden die Antworten woanders hingeschickt. Das ist im Grunde die Waffe, die der Angreifer hat. Beliebige DNS-Server im Internet. Und dann gibt es das Opfer, das die Daten dann abkriegt. Und wenn Sie einen DNS-Server betreiben, dann könnten Sie derjenige sein, der dem Angreifer die Waffe liefert in diesem Fall. Nämlich einen DNS-Server, der solche Art von Angriffen erlaubt. Was können wir denn tun, um das zu verhindern? Ich habe das in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt, weil als ich die erste Präsentation gemacht habe, war gerade Skiurlaub angesagt. Und es gibt halt die blauen Pisten, die einfachen Sachen, die mehr für Experten und dann für die richtigen Cracks, die dann halt mit Ganzkörperschutz und Sturm und Helm darunter fahren. So, erstmal ganz wichtig, man sollte eigentlich wissen, was sein DNS-Server so treibt, das heißt ein gewisses Monitoring zu machen. Da muss man auch kein Geld für ausgeben. Man sollte halt wissen, was treibt mein DNS-Server, welche Anfragen beantwortet der und an wen und wie häufig. Ja, welche Fragen werden da gefragt, welche Antworten werden rausgegeben. Dann sieht man nämlich schon, wenn der eigene DNS-Server für so etwas missbraucht wird. Da gibt es Open-Source-Tools, eine ganze Menge und auch einige kommerzielle Tools. Zum Beispiel DNS Witness, das ist von der französischen Top-Level-Registry, ist ein Open-Source-Tool. DNS Top ist ein kleines Tool für Unix, ist in den meisten Repositories drin, arbeitet so wie das Top-Kommando für Prozesse, nur dass er anzeigt, die Top-Anfragen oder die Top-IP-Adressen, die eine Anfrage senden, etc., kann man sehr einfach installieren und sich dann schön einen Überblick über den DNS-Verkehr auf der eigenen Maschine besorgen. Der DNS Statistics Collector, Packet Queue und dann kommerzieller Seite hat die Firma Man&Mice auch ein Tool, das man benutzen kann. Viele, die feststellen durchs Monitoring, dass ihre Server missbraucht werden, haben dann erstmal so den Reflex, ich muss das in meiner Firewall irgendwie hinkriegen, ich muss das blocken. Ha, aber das ist gar nicht so einfach. So, dass der erste Instinkt ist, blocken wir die Quelladresse, das muss ja der Angreifer sein. Nee, ist er nicht. Die Quelladresse, die wir sehen auf dem DNS-Server, ist das Opfer. Wenn wir den blocken, dann helfen wir dem Angreifer, weil dann verstärken wir den Denial-of-Service-Angriff auf das Opfer. Weil das Opfer kann dann kein DNS mehr machen, jedenfalls nicht mehr mit uns. Das wollen wir auch nicht. Ja? Gibt eine Möglichkeit, das zu machen, in der Firewall diese Angriffe abzuwehren. Da braucht man aber IP-Tables für. IP-Tables ist meines Wissens die einzige Firewall, in der das bisher möglich ist. Und man muss im Grunde über IP-Tables sowas wie einen kleinen DNS-Server nachprogrammieren. Man muss nämlich die ausgehenden Verbindungen zählen Und wenn es zu viele ausgehende Verbindungen gibt, und zwar DNS-Verbindungen, die bestimmte Merkmale haben, dann kann man die blocken, aber nur die ausgehende, nicht die eingehende. Und das ist schon hochgradiges IP-Tables-Kung-Fu. Es gibt einige Leute, die können das, aber das ist nicht für so den normalen Durchschnitts-Admin. Ja, und nicht anfangen, so automatisch jeder, der so einen Angriff fährt, also jede Source-IP-Adresse, die man sieht, automatisch blocken zu wollen, das geht garantiert schief. Ja? Zum Beispiel würde der Angreifer möglicherweise plötzlich anfangen, seine Adressen von 8.8.8 zu senden und dann blocken wir Google. Und dann sind unsere eigenen Mitarbeiter ganz, ganz unglücklich. Genau, es ist nicht unmöglich, aber man sollte dann Helm und das Lawinenschutzgerät dabei haben, wenn man das macht. So, ganz einfach und ein großes Problem bei der Sache sind die sogenannten Open Resolver. Ein Open Resolver ist ein DNS-Server, der konfiguriert ist, sodass er Anfragen von beliebigen IP-Adressen im Internet annimmt und auch beantwortet. Der Bindname-Server unter Unix bis Version 9.4, das war 1996, hatte standardmäßig die Konfiguration so, dass er immer ein Open Resolver war und man musste ihn zumachen. Man hat dann 1996 dieses Problem schon erkannt in der ITF und die Leute von ISC haben die Default-Konfiguration geändert, sodass er in den neueren Versionen jetzt nur noch Anfragen von den eigenen Netzen zulässt und man muss ihn aufmachen, wenn man mehr Netze zulassen möchte. Bei Windows ist es leider immer noch so, dass der von Hause aus offen ist und man muss ihn zumachen und man kann ihn eigentlich auch nie an der Firewall richtig zumachen. Ja, diese Open Resolver sind ein großes Problem. Die können einfach von den Angreifern benutzt werden, um so eine Reflection-Attacke zu machen. Wenn man einen Bind-Server betreibt, dann gibt es dort diesen Befehl Allow Recursion in der Konfigurationsdatei. Das ist eine Access-Control-List, die angibt, welche Netze dürfen denn DNS-Anfragen an meinen DNS-Server schicken und welche werden beantwortet. Und die Default-Konfiguration heutzutage ist LocalNets und LocalNets bedeutet alle lokal angeschlossenen Netze. Wenn man einen Bindname-Server betreibt, sollte man diese Konfigurationszeile irgendwo haben und da sollte man seine eigenen Netze eingetragen haben, das heißt die Client-Netze, die auch Anfragen senden dürfen und alle anderen werden entsprechend geblockt. Ja. Das überspringe ich mal. Das ist ein Video von Team Kimru, wo gezeigt wird, in Echtzeit visualisiert, wie so ein Angriff vonstatten geht. Das Video habe ich in meiner Linkliste hinten drin, das könnt ihr euch hinterher angucken und sowas mal live sehen. Und dann sieht man, dass es von der gesamten Welt irgendwo so die Angriffe gibt. Das mit den Open Resolvern, da gibt es sogar ein extra RFC dazu, RFC 5338, der beschreibt nochmal, warum man keine Open Resolver betreiben sollte. Und wenn man es tut, weil zum Beispiel Google betreibt einen mit 8.8.8, ja, dieser bekannte offene DNS-Server, das ist ein Open Resolver, aber Google weiß, was sie da tun und sie haben andere Möglichkeiten, Missbrauch zu blocken. Auch sehr einfach ist Minimal Responses. So ein DNS-Server, sei es nun Bind oder Microsoft Windows oder DNS Mask oder Unbound oder whatever, wenn der eine Anfrage bekommt und eine Antwort rausgibt, sind DNS-Server sehr hilfsbereit. Die geben nämlich sehr viel Daten raus, nämlich alles, was sie so zu der Antwort wissen und auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht könnte der Anfragende das ja brauchen, wissen wir nicht. Ja? Zum Beispiel, wenn ich nach einem MX-Record frage, weil ich eine Mail ausliefern möchte, dann kriege ich den Namen des Servers zurück, den vom MX-Record. Ich kriege aber häufig auch die IP-Adresse gleich in der sogenannten Additional Section, weil, denkt sich der DNS-Server, wenn der mich nach dem Namen des Servers fragt, will der bestimmt eine E-Mail ausliefern, dann braucht er auch die IP-Adresse des Servers. Also gebe ich dem die gleich schon mit, dann braucht er nicht nochmal fragen. Diese Hilfsbereitschaft der DNS-Server wird aber zum Problem, weil das macht die Antworten so dick. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Sache, da habe ich gefragt nach NSSCNL, das ist eine holländische Domain, was wir hier grün sehen, das ist die Antwort und das ist eigentlich das, was wirklich gebraucht wird. Und was hier unten ist, die Authority Section und die Additional Section, das ist so Ballast, das ist Hilfsbereitschaft, das ist zwar nett, dass das mitkommt, aber das verstärkt das Problem. Beim Bindname-Server gibt es die Möglichkeit, dem das abzugewöhnen. Man sagt ihm Minimal Responses. antworte nur mit dem, was protokolltechnisch absolut notwendig ist und alles andere lass sein. Und hier sehen wir eine Statistik von einem Nameserver, das ist von Surfnet. Surfnet ist das Universitätsnetzwerk in Holland und die hatten ein Problem mit dem Angriff, nämlich dass deren DNS-Server missbraucht worden ist. Die haben dieses Minimal Responses in der zweiten Januarwoche angeschaltet und das ist der ausgehende Datenverkehr von dem DNS-Server. Und man sieht, das war ziemlich viel und nachdem sie das dann angeschaltet haben, ist das erheblich weniger geworden. Ja? Allein nur durch eine Konfigurationszeile. Ja, das verlangsamt für ein paar Millisekunden die Kommunikation von anderen Clients, die diese Anfragen stellen, weil die müssen dann wirklich, wenn sie nach dem MX-Rekord fragen, kriegen sie wirklich nur den Servernamen und müssen dann die Frage nach der IP-Adresse nochmal stellen. Aber es verringert das Problem mit den Angriffen. Deswegen ist das Empfehlung. Um das einzustellen, sucht nach Minimal-Responses in der Dokumentation vom Bindname-Server. Ich meine, es heißt Minimal Responses Yes, Semikolon, dann ist es angeschaltet. Die richtig gute Waffe gegen diese Angriffe ist sogenanntes Response Rate Limiting. Es gibt drei Regeln vom normalen DNS, nämlich einmal, dass Client-Systeme, Windows, macOS, iPhone, Linux, senden Anfragen nie an autorative Nameserver, sondern immer an Caching-Nameserver. Autorative Nameserver senden Antworten immer nur an Caching-Nameservers und nie an Endclients und Caching-Nameserver cachen. Wenn man sich die drei guten Regeln durchhält und die sind in allen DNS-Servern so implementiert, dann heißt das auch, weil sie cachen, dass ein Caching-Nameserver innerhalb der Time to Live, die im DNS festgelegt wird, diese Frage nicht nochmal stellen wird, weil er hat sie gecached. Wenn ich also sehe bei einem autorativen Nameserver, dass die gleiche Frage sekündlich immer und immer und immer wieder gestellt wird und zwar immer von der gleichen IP-Adresse, dann muss was falsch sein. Und das hat man erkannt. Das überspringe ich kurz mal. Und deswegen hat man in DNS-Servern jetzt eingebaut, dass dort mitgezählt wird, wie häufig wurde denn die gleiche Antwort an die gleiche IP-Adresse schon mal ausgeliefert. Und wie groß ist die Time to Live dieser Antwort. Und wenn zu häufig die Antwort gesendet wird, dann wird das gedrosselt. Es wird nicht geblockt, sondern es wird gedrosselt, dass wir vielleicht mal alle 10 Millisekunden nur noch eine Antwort raussenden, aber nicht so schnell, wie wir können. So, das heißt, wenn wir wiederkehrende Anfragen kriegen, dann ist das ein Attack, sehr wahrscheinlich. Genau, das habe ich gerade erzählt. Das überspringen wir kurz mal, weil wir sind schon fast über der Zeit. Genau, in einigen DNS-Servern ist das jetzt eingebaut. Bind 9 hat einen Patch, leider noch nicht in den Distributionen drin, da muss ich den Patch runterladen, den Patch zum Original Source Code dazu patchen und dann neu kompilieren. Er wird aber in Bind 9.10 ab diesem Sommer erhältlich sein. 9.10 wird diesen Patch direkt beinhalten. Und dann wird es auch in den Distributionen sein. Der Nameserver NSD, Version 3 und 4 von NSLATLAB, der ist zum Beispiel Default in OpenBSD, hat das schon drin. Bind 10, der allerneueste Nameserver von ISC, hat das im Git-Repository auch drin, noch nicht im Release, aber im Git-Repository. Und von den tschechischen Kollegen gibt es auch einen autorativen Nameserver, der heißt Knotz, der hat das auch eingebaut. Wer sich nicht selber die Sachen kompilieren will, findet Installationspakete auch auf dieser Webseite kostenlos zum Runterladen für Red Hat, Debian, Solaris, macOS. Und wenn eure Lieblingsdistribution da nicht drunter ist, schreibt mir eine E-Mail und dann baue ich die auch noch. Der Kollege Lutz Donnerhacke hat ein ähnliches Verfahren entwickelt wie das Response Rate Limiting namens DNS Dampening, ist auch verfügbar als Patch. Und das letzte Möglichkeit, was man benutzen kann, um diese Angriffe zu verhindern, ist sogenanntes Ingress-Filtering. Diese ganzen Angriffe funktionieren nur, weil es möglich ist, die Zieladresse von IP-Paketen zu fälschen. Wenn jetzt jeder Betreiber eines Netzwerks, Firmen, Hoster, ISPs hingehen würden und würden in ihren Routern, die die Netze verbinden, einen Filter einbauen, der sagt, durch diesen Router darf nur Verkehr rausgehen, der als Quelladresse meine eigenen Netze hat. Und das gilt jetzt für Endnetze, die wirklich am Rand des Internets sind, nicht für Core-Netze. Filtern, dass nur die eigenen IP-Adressen im Quellfeld vorkommen dürfen, dann würden solche Angriffe gar nicht möglich sein. Das Problem, warum das nicht umgesetzt ist, liegt an der Motivation und an den Kosten. Diese Konfigurationsänderung zu machen, und sei es nur eine kleine Änderung, kostet Geld, kostet Arbeit. Die Leute, die die Router konfigurieren, sind nicht die Leute, die unter den Angriffen zu leiden haben. Und deswegen haben die selten Motivation, das umzusetzen. Das Ganze ist schon recht alt, nämlich von Mai 2000. Da gibt es einen RFC 2827. Und solange das leider nicht umgesetzt ist, sind diese Angriffe immer noch möglich. So, es gibt viele Ausreden, ja, Zeit, kein Geld, kein Wissen drüber, ach, ist nicht meine Sache. Und wenn ihr selbst oder wenn Sie selbst Netze betreiben, mal drüber nachdenken, ob man das einbauen könnte als Filter, es ist nicht viel Arbeit. Wenn man ein Kunde ist und man kauft Netzwerkdienstleistungen ein, da mal anfragen. So, die Summe, ich kriege schon gezeigt, dass ich über die Zeit bin. Nachschauen, dass man keinen offenen DNS-Resolver betreibt, Minimal Responses überlegen, ob man das einrichtet, Response Rate Limiting sich angucken, vielleicht einen DNS-Server betreiben, der das hat, und Ingress Filtering anschalten, BCP 38, und wissen, was denn der eigene DNS-Server so treibt. Ich fürchte mal, wir haben keine Zeit für Fragen hier vor Ort. Draußen können wir das machen. Und ich danke, wenn ihr die Folien haben wollt, dnsworkshop.org, oder sucht nach den Begriffen, werdet ihr es finden. Tante Google hilft. Ich danke.